SWR aktuell. Infodate am Morgen.
3 Tage ist der Anschlag von Solingen jetzt her und die Menschen in der Stadt im Bergischen Land sind immer noch schockiert. Ein 26-jähriger Mann aus Syrien hat der Polizei gesagt, er sei der Täter. Der Generalbundesanwalt geht davon aus, dass es sich um einen islamistisch motivierten Terroranschlag handelt. Bei dem sind 3 Menschen getötet und mehrere andere verletzt worden. Die Tat hat Trauer und Wut ausgelöst. Das hat sich auch am Abend in Solingen gezeigt bei 2 Demonstrationen. David Rühl berichtet.
Ein Großaufgebot der Polizei hat am Abend die Kundgebungen gesichert, die in Solingen direkt nebeneinander stattfanden. Das Bündnis Wuppertal stellt sich quer aus Solingens Nachbarstadt, organisierte eine Demonstration gegen Rassismus und für mehr Vielfalt. Direkt nebenan fand eine kleinere Kundgebung der Jungen Alternative statt, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Alle Veranstaltungen verliefen laut Polizei weitgehend friedlich. Nur kurzzeitig habe es eine Rangelei zwischen Teilnehmern und der Polizei gegeben. Heute steht Solingen dann wieder im Fokus. Der Kanzler kommt. Am Vormittag wird er im Rathaus erwartet. Anschließend will er sich einen Eindruck am Tatort verschaffen und ein Statement abgeben.
Zu denen, die wegen des Anschlags von Solingen Änderungen bei der Migrationspolitik fordern, gehört auch Friedrich Merz. Der CDU-Vorsitzende hat am Abend in der ARD gesagt, es gehe nicht um Messerverbote, sondern darum, die Ursachen für diesen Terror zu bekämpfen.
Und dazu gehört, dass wir der Bundespolizei mehr Kompetenzen geben, dass wir aufhören, eine naive Einwanderungspolitik zu machen und dass wir vor allem dafür sorgen, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich wirklich ohne Wenn und Aber an die Regeln unseres Landes halten und wenn sie das nicht tun, dieses Land auch wieder verlassen. Wir diskutieren jetzt seit 3 Monaten über die Folgen aus Mannheim. Ich höre dieselben Worte des Bundeskanzlers, der Innenministerin jetzt in Solingen. Es reicht.
Sagt CDU-Chef Friedrich Merz. Am Abend hat die Terrorgruppe IS erklärt, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Auch das Treffen der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde war überschattet von der tödlichen Messerattacke in Solingen. Nach Angaben der Veranstalter trafen sich etwa 55.000 Musliminnen und Muslime auf dem ehemaligen Bundeswehrflugplatz in Mendig. Die Ahmadiyya-Gemeinde verurteilte die Tat und sie sei erschreckend und mit nichts zu rechtfertigen, sagte Imam Khalid dem SWR.
Es war natürlich etwas Fürchterliches und vor allem hat uns das natürlich betrübt, weil es wieder im Namen vom Islam geschehen ist, ne, durch den sogenannten Islamischen Staat. Und deswegen ist es für uns doppelt so traurig. Aber wir hoffen, dass dann Leute durch so eine Veranstaltung, wo 55.000 Muslime da sind und zeigen, dass sie friedlich und wirklich förderlich für das Land auch da sein können, dass die Leute auch das berücksichtigen und dann dementsprechend differenzieren können zwischen extremistischen und wirklich der Mehrzahl der friedlichen Muslime.
Belarus zieht offenbar mehr Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammen. Vom ukrainischen Außenministerium heißt es, man habe in der Region Gomel in Belarus neue Einheiten mit Panzern beobachtet. Darunter sollen auch Söldner der früheren russischen Wagner-Truppe sein. Christian Rönspieß.
Das ukrainische Außenministerium rief die Verantwortlichen in Belarus auf, unter russischem Druck keine tragischen Fehler zu begehen und die Truppen auf eine angemessene Entfernung von der gemeinsamen Grenze zurückzuziehen. Die Ukraine plane keinerlei feindliche Aktionen gegen Belarus. Der belarussische Machthaber Lukaschenko hatte vor wenigen Tagen eine Truppenverstärkung angekündigt. Zur Begründung verwies er auf bis zu 120.000 ukrainische Soldaten, die angeblich an der Grenze zu Belarus stationiert seien. Das mit Moskau verbündete Belarus ist nicht aktiv am Krieg gegen die Ukraine beteiligt. Allerdings hat Lukaschenko im Februar 2022 den Vorstoß russischer Truppen aus Belarus in Richtung Ukraine erlaubt.
Die Gespräche über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg kommen nicht voran. Die Verhandlungen in Kairo seien ohne Einigung unterbrochen worden, werden ägyptische Sicherheitskräfte zitiert. Tim Asma.
Nachdem die Delegationen beider Konfliktparteien den Verhandlungsort Kairo noch gestern verließen, gehen die Interpretationen über den Stand der indirekten Gespräche zwischen der Hamas und Israel weit auseinander. Die USA, die in dem Konflikt vermitteln, sind weiter bemüht, Optimismus zu verbreiten. Die Verhandlungen seien positiv und in einer konstruktiven Atmosphäre verlaufen, zitieren israelische Medien ungenannte US-Regierungsvertreter. Ähnliche Aussagen waren in den vergangenen Wochen immer wieder zu hören, ungeachtet der stockenden Verhandlungen. Zentrale Streitpunkte scheinen nicht ausgeräumt. Israels Regierungschef Netanyahu besteht offiziell weiterhin auch nach einem Ende der Kämpfe im Gazastreifen auf einer Truppenpräsenz an strategisch wichtigen Punkten. Die Hamas lehnt das ab. Außerdem ist unter anderem strittig, welche palästinensischen Häftlinge Israel im Austausch für die von der Hamas verschleppten Geiseln freilässt. Im Gazastreifen dauern die Kämpfe unterdessen an und die Hamas ist weiterhin in der Lage, Israel sporadisch mit Raketen zu beschießen. Gestern Abend schlug ein Geschoss in einem Vorort von Tel Aviv ein, ohne größeren Schaden anzurichten. An Israels Nordgrenze zum Libanon ist die Situation weiter angespannt. Gestern hatte die libanesische Hisbollah-Miliz hunderte Raketen auf Israel abgefeuert und dann erklärt, es habe sich um die erste Phase der Vergeltung für den Tod eines ihrer Kommandeure gehandelt. Hisbollah-Anführer Nasrallah stellte die Attacke als Erfolg dar. Die israelische Regierung erklärte, man habe mit einem erfolgreichen Präventivschlag gegen Ziele im Libanon ein größeres Ausmaß des Hisbollah-Angriffs verhindert.
Polio-Impfstoff für rund 1,25 Millionen Palästinenser ist nach israelischen Angaben in den Gazastreifen gebracht worden. UN-Vertreter hatten für das Impfen der Kinder eine Feuerpause verlangt, nachdem erstmals seit 25 Jahren ein Polio-Fall im Gazastreifen aufgetreten war. Es wird befürchtet, dass sich die Krankheit ausbreitet. Nach dem Einsturz einer Eishöhle in Island werden noch zwei Menschen verletzt. Es gibt außerdem zwei Schwerverletzte. Demnach war eine 25-köpfige Besuchergruppe zu einer Tour an einem Gletscher unterwegs, als die Eishöhle plötzlich einstürzte. Warum, ist noch unklar. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga hat Heidenheim beim FC St. Pauli gewonnen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt war nach dem 2:0-Sieg zufrieden.
Erstmal sind es wichtige drei Punkte zu Beginn. Und es müssen noch viele wichtige folgen, weil wir wollen die Klasse erhalten. Wir haben heute eine gute Körpersprache gezeigt, eine gute Einstellung, dass du hier auch mal Glück haben musst in der einen oder anderen Situation, ist klar. Wir hätten aber auch vorher schon in der einen oder anderen Konter besser ausspielen können. Am Ende steht es 2:0. Wir nehmen die Punkte mit und wie ich vorhin gesagt habe, sehr wichtig für uns.
Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Supercup geholt. Die deutschen Meisterinnen gewannen in Dresden gegen die DFB-Pokalsiegerin von VfL Wolfsburg mit 1:0. Jan Günther.
Der Meister aus München dominant im ersten Durchgang, der Pokalsieger aus Wolfsburg das bessere Team im zweiten Abschnitt. Dem VfL gelang es jedoch nicht, die frühe Führung des FC Bayern auszugleichen. In der 9. Minute hatte Clara Bühl einen Schuss ins linke Eck gesetzt. Während es die Münchnerinnen danach verpassten, den Vorsprung auszubauen, scheiterte Wolfsburg später immer wieder an FCB-Torhüterin Groß. Vor gut 16.000 Fans im Rudolf-Habi-Stadion holt sich der FC Bayern mit diesem 1:0-Erfolg also den Supercup, um den das erste Mal seit 27 Jahren wieder gespielt wurde. 16 Tage nach dem Bronzemedaillengewinn bei den Olympischen Spielen kamen in Dresden 12 deutsche Nationalspielerinnen zum Einsatz.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Zwischen Alb und Allgäu viele Wolken und nur wenig Sonne. Später breiten sich die Wolken ein bisschen nordwärts aus. Im Norden von Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz wird es sehr sonnig mit nur harmlosen Wolken. 17 Grad im Allgäu, 25 in Rheinhessen, bis zu 26 Grad heute in der Kurpfalz.
SWR aktuell. Hintergrund.
Hoch im Norden, in der niedersächsischen Gemeinde Krummhörn, startet heute eine Testanlage zum Speichern von Wasserstoff. Die alte Salzkaverne, die seit 2017 nicht mehr genutzt wird, wird umfunktioniert in einen Wasserstoffspeicher. Das Unternehmen Uniper verspricht sich wichtige Erkenntnisse von dem Test, denn die Firma hätte noch gern mehr von solchen untertägigen Speichermöglichkeiten. SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen erklärt, wozu man überhaupt Wasserstoffspeicher braucht.
Er wird als der Stoff unseres künftigen Energiesystems gehandelt, Wasserstoff. Und gerade weil wir uns allein auf Wind und Sonne nicht so durchgehend verlassen können, weil ihre Energie so wetterabhängig ist, wird Wasserstoff noch interessanter. Grüner Wasserstoff vor allem, hergestellt per Elektrolyse aus erneuerbaren Energien. Also dann, wenn die Sommersonne mehr Strom erzeugt, als wir verbrauchen, oder im Frühjahr und Herbst die Windräder sich drehen, obwohl gerade gar nicht so viel Energie gebraucht wird. Wenn diese überschüssige erneuerbare Energie in Wasserstoff umgewandelt wird, dann kann der in solchen alten Salzkavernen gespeichert werden, wie man es in Krummhörn jetzt versucht. Der Vorteil von diesen künstlich hergestellten unterirdischen Hohlräumen in dicken Salzschichten, da geht ordentlich was rein. Also hohe Speicherkapazität. Das Salz hält dicht, ist gasundurchlässig und der Wasserstoff kann lange da liegen, bis er irgendwann wieder gebraucht wird. Zum Beispiel im Winter, wenn die Erneuerbaren chronisch schwach auf der Brust sind. Keine Sonne scheint, kaum Wind weht, dann lässt sich der gespeicherte Wasserstoff in Strom und Wärme wieder umwandeln. Solche Speicher gehen auch in alte Erdöl- oder Erdgaslagerstätten. Aber noch sind die Speicherideen in der Test- und Projektphase und solange der Wasserstoffmarkt erst langsam hochläuft, besteht auch noch wenig wenig Interesse, viel Geld in solche Wasserstoffspeicher zu investieren. Aber künftig wird immer mehr erneuerbare Energie produziert. Da braucht es diesen Ausgleich in Dunkelflauten und Winterzeiten immer öfter. Der Nationale Wasserstoffrat schätzt, in 6 Jahren braucht Deutschland 5 bis 15 Terawattstunden Wasserstoffspeicher und 20 Jahre später schon 5-mal so viel.
SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonne.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Paris macht Präsident Macron heute nochmal etwas, das in der französischen Politik höchst ungewöhnlich ist. Er versucht herauszubekommen, ob es irgendwie doch eine Koalitionsregierung geben könnte. Am Freitag waren schon die Vertreter des Linksbündnisses im Élysée-Palast. Heute Vormittag nun kommen Vertreter des rechten Rassemblement National, der größten Einzelpartei im Parlament, allen voran Marine Le Pen. Der Ausblick von Caroline Diller.
Wir haben die Lage, dass keiner der drei großen Blöcke genug Mandate hat, um alleine zu regieren. Präsident Macron, der diese Lage ja herbeigeführt hat, indem er das Parlament aufgelöst hatte, sagt jetzt, dieses Wahlergebnis verpflichtet die Parteien sozusagen, Kompromisse zu schließen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wegen der Mehrheitsverhältnisse die Gefahr groß ist, dass eine neue Regierung, egal wie die am Ende aussieht, nach kurzer Zeit durch ein Misstrauensvotum wieder gestürzt wird. Präsident Macron möchte aber vor allem Stabilität und dafür eben eine möglichst breite Allianz aller politischen Kräfte, aber ohne die Linksaußenpartei LFI und ohne den rechtsnationalen Rassemblement National.
Dienst ist Dienst und Freizeit ist offline. Zumindest was dienstliche Mails und Anrufe angeht, haben Millionen Beschäftigte in Australien ab heute das Recht, in ihrer Freizeit nicht erreichbar zu sein. Nach dem neuen Gesetz, das heute in Kraft tritt, können sie sich grundsätzlich weigern, auf Kontaktversuche ihrer Arbeitgeber außerhalb der Arbeitszeit zu reagieren. Die Regel betrifft zunächst mittlere und große Unternehmen. Für Firmen mit weniger als 15 Mitarbeitern soll das Gesetz in einem Jahr in Kraft treten. Ein ähnliches Gesetz gibt es in Europa, schon in Frankreich. Das Münchner IFO-Institut veröffentlicht heute den Geschäftsklima-Index für August. Experten erwarten einen weiteren Rückgang der Zahlen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli den 3. Monat in Folge eingetrübt, was als Warnzeichen für die Konjunktur gilt. Im März soll ein 19-Jähriger in Hohentengen im Landkreis Waldshut seine Eltern und seinen Bruder getötet haben mit einem Klappmesser. Heute nun beginnt vor dem Landgericht Waldshut-Tingen das Verfahren über den jungen Mann. Es geht darum, ob er dauerhaft in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden soll. Petra Jehle.
Der 19-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft psychisch krank. Das hätten Gutachten bestätigt. Er sei deshalb schuldunfähig und könne für sein Handeln nicht nach dem Strafrecht verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb ein sogenanntes Sicherungsverfahren beantragt. Das bedeutet, dass der 19-Jährige bis auf Weiteres in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Es gehe um den Schutz der Allgemeinheit, so die Staatsanwaltschaft. Laut Gutachten sei damit zu rechnen, dass er weitere gefährliche Taten begehen würde. Eine Entscheidung soll Anfang September fallen.
Für Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz sind die Ferien vorbei. Heute beginnt das neue Schuljahr. Es wird also vermutlich wieder deutlich mehr los sein auf rheinland-pfälzischen Schulen. Für alle Beteiligten ist das eine Herausforderung. Mirko Hillmann vom ADAC Mittelrhein stört sich dabei besonders an einer ganz speziellen Form des Schulverkehrs.
Die raten dringend davon ab, die Kinder direkt mit dem PKW vor den Schuleingang zu fahren. Denn diese sogenannten Elterntaxis führen nicht nur zu Verkehrschaos, sondern auch zu vielen gefährlichen Situationen vor den Schulen.
Eine der wichtigsten Naturtouristenattraktionen in Baden-Württemberg ist ab heute für Besucher gesperrt und das nicht nur für ein paar Tage. Rund um den Blautopf in Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis beginnen nämlich umfangreiche Umbaumaßnahmen und die führen dazu, dass das Blautopf-Areal bis Ende 2028 für Besucher nicht mehr zugänglich ist, so die Stadtverwaltung. Carola Kürig.
17 Millionen Euro Baukosten, 12 Bauabschnitte. Der Bereich rund um den Blautopf wird 4 Jahre lang saniert und modernisiert. Beispielsweise soll der Rundweg um den Blautopf barrierefrei gestaltet und die Hammerschmiede samt historischer Werkstatt umgebaut werden. Die Karstquelle in Blaubeuren gilt als Tourismus-Highlight. Auch während der Bauarbeiten soll der Blick auf das tiefblaue Wasser bald wieder möglich sein. Von einer Aussichtsplattform mit neuer Perspektive von oben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auch wenn das bei knapp 3,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern kaum auffallen wird, in Berlin sind gerade wirklich ein paar weniger Menschen als üblich. Das liegt an den bevorstehenden Landtagswahlen. Deswegen strömt im Moment die politische Belegschaft der Hauptstadt geradezu in Scharen nach Sachsen und Thüringen. SWR Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems findet, es wäre eigentlich auch schön, wenn der Osten nicht nur im Wahlkampf besucht würde.
Im Moment ist wirklich jeder Anlass und jeder Ort im Osten Deutschlands einen Besuch wert für Politiker. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU besucht ein Sanitätshaus in der Niederlausitz. SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil nimmt am Straßenwahlkampf in Leipzig teil. Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen weiht sogar einen Trinkbrunnen in Querfurt in Sachsen-Anhalt ein. Ganz egal, ob da gewählt wird oder nicht. Jeder möchte im Moment zeigen, ja, wir sind ganz nah dran am Osten. Wir hören die Sorgen der Menschen hier und wir tun was. Wäre halt nur schön gewesen, wenn das Ganze nicht nur im Wahlkampf passiert, sondern generell. Dann würde das politische Berlin auch nicht immer aus allen Wolken fallen, wenn eine Wahlumfrage nach der anderen von Sachsen bis Brandenburg von neuen AfD-Höhenflügen berichtet. Da sei noch einmal an die verwegene Idee von Henrik Wüst von vor ein paar Wochen erinnert. Eine Art Schüleraustausch zwischen Wessis und Ossis. Das wäre doch mal eine Idee für Politiker. Ich jedenfalls würde gerne sehen, wie ein Friedrich Merz im thüringischen Landtag versucht, Björn Höcke auseinanderzunehmen. Oder wie ein Winfried Kretschmann für eine Woche in der Landesregierung in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern hospitiert. Das wäre mal ein Anfang.
Die Meinung von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.